SRF 1.
Punkt halb eins. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Gas nur noch gegen Vorauszahlung. Russland stoppt die Gaslieferungen an die Ukraine. Tod im Ferienparadies. Terroristen erschießen an der kenianischen Küste Dutzende Menschen. Wettbewerb ist die Lösung, nicht die Einheitskasse.
Mit Wettbewerb, es sollte einen besseren Anreiz geben für die Kassen, die Kosten zu kontrollieren.
Sagt Gesundheitsminister Berset und startet den Abstimmungskampf gegen die Einheitskrankenkasse. Um 13 Uhr die unbarmherzigen Gotteskrieger von ISIS. Was sie wollen, was sie können, wie man sie stoppen kann. In Irak, in Syrien. Tagesgespräch mit dem Terrorismus- und Islamismus-Fachmann Guido Steinberg um 1. Rendezvous mit Simon Loy. Schönen Mittag. Russland liefert seit ein paar Stunden kein Gas mehr an die Ukraine. Alle Verhandlungen sind gescheitert, ebenso die Vermittlungen der EU. Damit hat der große Gasstreit wohl erst begonnen. Peter Giesling aus Moskau.
Nach wie vor strömt zwar auch in diesen Minuten russisches Gas durch die ukrainischen Pipelines, aber theoretisch eben nur noch jene Mengen, welche von europäischen Drittstaaten bestellt worden sind und die per Transit durch die Ukraine durchgeleitet werden. Gas für die Ukraine liefert der russische Gaskonzern seit heute früh, wenn überhaupt, so nur noch gegen Vorauszahlung. Die Firma Gazprom besteht vor allem darauf, dass die Ukraine die seit letztem Herbst aufgelaufenen Gasschulden in der Höhe von umgerechnet rund 2 Milliarden Franken begleicht. Die Ukraine aber tut sich schwer, weil Russland den Ukrainern jetzt kein speziell subventioniertes Gas mehr liefern will. Vor allem aber auch, weil die ukrainische Staatskasse fast leer ist und sich die Regierung in Kiew deshalb schwer tut, die aufgelaufenen Gasschulden zu begleichen. Zudem, man liegt sich auch wegen der Krim-Annexion in den Haaren, welche der Ukraine nicht nur symbolische, sondern auch schwere materielle Verluste zugefügt hat. Immer wieder ist in den letzten Tagen verhandelt worden und EU-Energiekommissar Oettinger hatte zu vermitteln versucht und den Russen und Ukrainern immer wieder neue Kompromissvarianten vorgeschlagen. Zum Beispiel einen vorübergehend deutlich gesenkten Gaspreis oder eine Regelung, wonach die Ukraine ihre Gasschulden hätte abstottern können. Doch der russische Gaskonzern zeigte wenig Kompromissbereitschaft. Wegen des Sommerwetters und weil die ukrainischen Gasspeicher derzeit noch reichlich gefüllt sind, bekommen die ukrainischen Gaskonsumenten im Moment wenig vom Scheitern der Gasverhandlungen zu spüren. Weil die Ukraine aber mittelfristig versucht sein könnte, einen Teil jenes Gases, das für den Transit nach Westeuropa bestimmt ist, für eigene Zwecke abzuzweigen, denkt man in Russland auch darüber nach, den Gashahn Richtung Ukraine überhaupt abzudrehen. Präsident Putin hat die Europäer jedenfalls vorgewarnt. Unter Umständen, so Putin, werde es dereinst zu einer Drosselung der Gaslieferungen kommen. Ein Gaskrieg hat nicht begonnen, noch nicht, aber der große Gasstreit, der steht jetzt wohl erst noch bevor.
Peter Giesling. Nun weitere Nachrichten mit Patrick Seiler.
Bei einem Angriff auf eine kenianische Küstenstadt sind etwa 50 Menschen getötet worden. Unbekannte seien mit zwei Kleinbussen in den Ort gefahren und hätten um sich geschossen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Behörden berichteten, es seien zudem zwei Hotels in Brand gesetzt worden. Sie vermuten die somalische Islamistenmiliz Al-Shabaab hinter der Attacke. Soldaten der kenianischen Armee beteiligen sich seit 3 Jahren an einem Einsatz der Afrikanischen Union gegen die Miliz. Seitdem häufen sich die Anschläge in Kenia. Der Neuenburger SVP-Politiker Yvan Perrin trifft per sofort aus der Kantonsregierung zurück. Dies gab Alain Ribaud bekannt, der Präsident des Neuenburger Staatsrates. Yvan Perrin musste sich vergangene Woche erneut wegen Erschöpfung in eine Klinik begeben. Der 47-Jährige war im Mai 2013 als erster SVP-Vertreter in die fünfköpfige Neuenburger Regierung gewählt worden. Er stand dem Departement für Raumplanung und Umwelt vor. Obwohl die Post immer mehr Filialen schließt, können die meisten Kunden innerhalb angemessener Zeit ihre Postgeschäfte tätigen. Das schreibt die Aufsichtsbehörde Postcom in ihrem Jahresbericht. Die Postcom empfiehlt der Post aber, die Öffnungszeiten ihrer Poststellen zu überdenken. Berufstätige hätten oft erst am Abend nach der Arbeitszeit ihre Postgeschäfte zu erledigen. Bundesrat Alain Berset hat die Argumente der Landesregierung gegen die Volksinitiative mit dem Titel «Für eine öffentliche Krankenkasse» der SP dargelegt. Das heutige System mit den über 60 privaten Krankenkassen habe sich im Grundsatz bewährt, argumentiert der Bundesrat. Beim Wechsel zu einer einzigen öffentlichen Kasse könnten die Versicherten ihre Krankenkasse nicht mehr frei wählen. Zudem würde die Umstellung schwer abschätzbare Kosten verursachen. Die Initiative der SP will, dass die obligatorische Grundversicherung künftig von einer einzigen öffentlich-rechtlichen Krankenkasse angeboten wird. Abgestimmt wird am 28. September. Die Maßnahmen der Schweiz gegen den illegalen Tabakhandel seien ungenügend. Zu diesem Schluss kommt der Basler Strafrechtsprofessor Marc Piet in einem Gutachten. Er verfasste die Expertise für eine britische Organisation, die unter anderem im Markenschutz tätig ist. Die Schweiz erfülle die Anforderungen nicht, welche die Weltgesundheitsorganisation in einem Rahmenabkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs aufstellte. Auch die Eidgenössische Kommission für Tabakprävention fordert Maßnahmen der Schweiz gegen den Schmuggel und die Fälschung von Tabakprodukten. Israel hat wegen der Entführung dreier israelischer Jugendlicher weitere Palästinenser festgenommen. Darunter sei auch der Präsident des palästinensischen Parlaments, Assis Zweig, welcher der radikal-islamischen Hamas angehöre, teilte die israelische Armee mit. Insgesamt hat Israel seit dem Verschwinden der Jugendlichen mehr als 150 Palästinenser angehalten. Die drei Israelis werden seit Donnerstag vermisst. Israel macht die Hamas für die Entführung verantwortlich. Die Sicherheitskräfte konzentrierten ihre Suche auf die Gegend rund um die Stadt Hebron im Westjordanland. In der Nähe der irakischen Hauptstadt Bagdad gibt es weiter Gefechte zwischen dschihadistischen Milizen und der Armee. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Die Dschihadisten hätten zudem im Nordwesten Iraks die Stadt Tal Afar eingenommen, teilten die Behörden der Stadt mit. Wegen mutmaßlichen Verbindungen zur ISIS, der Extremistengruppe Islamischer Staat in Irak und Syrien, hat die spanische Polizei 8 mutmaßliche Islamisten festgenommen. Das teilte das Innenministerium in Madrid mit. Der Schweizer Fußballtrainer Murat Yakin übernimmt das Traineramt beim russischen Rekordmeister Spartak Moskau. Spartak hat seinen neuen Schweizer Trainer an einer Medienkonferenz präsentiert. Der 39-jährige Yakin hatte sich vor einem Monat nach 2 Meistertiteln vom FC Basel getrennt. Der ehemalige deutsche Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher ist nicht mehr im Koma. Das teilte seine Managerin in einer schriftlichen Erklärung mit. Schumacher habe das Spital in Grenoble verlassen, um eine lange Phase der Rehabilitation anzutreten, heisst es in der Mitteilung weiter. Michael Schumacher war nach einem schweren Skiunfall über 6 Monate im Spital gewesen. Die Wetterprognose. Heute Nachmittag bleibt es im Norden meist sonnig, in den Alpen gibt es einzelne Regenschauer. Mit Biese liegen die Temperaturen bei 23 Grad. Morgen sind die Wolken zahlreicher und Regengüsse verbreiteter. Die Temperatur geht auf 20 Grad zurück.
Ein Tüchtiger erkrankt an der Krankheit der Tüchtigen. Zum Abgang von Yvan Perrin als Neuenburger Regierungsrat. Mehr geschlossen als geöffnet. Kritik an den Öffnungszeiten der Schweizer Postfilialen. Dann Premiere an der Fußball-WM.
Benzema! Oh! Ist das kein Tor? Jetzt kann man die Goal-Line definitiv zeigen und der Schiedsrichter hat das Signal jetzt auch aufs Ohr bekommen. Das ist ein Tor gewesen.
Wenn der Computer ein Tor gibt. Schließlich, beobachten ist die schönste Form des Denkens. Der Schweizer Designer Alfredo Häberli bekommt den Grand Prix Design. Doch zuerst Kenia im Osten Afrikas. Das ist auch Baden, auch Safari, aber in jüngster Zeit immer mehr auch Terror. Gestern Abend haben Terroristen in der Küstenstadt Mpeketoni im Osten des Landes zugeschlagen. Gegen 50 Menschen haben sie erschossen. Die Opfer saßen in Cafés und schauten Fußball-WM. Ich fragte unseren Korrespondenten Patrick Wülser in Nairobi, die kenianischen Behörden informieren bis jetzt spärlich über den Anschlag. Wissen Sie mehr?
Also gestern Abend gegen 7:30 sollen 50 Attentäter in der kleinen Küstenstadt Mpeketoni eingefahren sein, durch die Stadt gefahren und wahllos auf Menschen geschossen haben, vor allem in Straßencafés auf junge Männer, die die Fußballweltmeisterschaft dort verfolgten. Es soll über 50 Tote gegeben haben und man sagt, auch wenn es nicht bestätigt ist, dass die Attentäter von der islamistischen Gruppe Al-Shabaab stammen sollen.
Diese mutmaßlichen Al-Shabaab-Terroristen haben in einem Tourismusgebiet zugeschlagen. Welches System steckt da dahinter?
Also der Tourismus ist in Kenia sehr wichtig. Also neben dem Export von Blumen und Tee und Kaffee ist es der wichtigste Wirtschaftszweig. Die Küste ist sonst völlig strukturarm, also es gibt keine Industrie. Und diese Stadt Mpeketoni liegt wenige Kilometer von der edlen Feriendestination Lamu, nördlich von Mombasa am Indischen Ozean. Und all diese Anschläge, es ist ja nicht der erste Anschlag, treffen eben die Achillessehne der kenianischen Wirtschaft. Also in den vergangenen 12 Monaten soll in Kenia die Tourismusindustrie um die Hälfte, um 50% zusammengebrochen sein.
Angesichts dieser unerfreulichen Entwicklungen, Patrick Wülser, wohin steuert Kenia?
Das Land ist zunehmend unsicher, also die Bürger haben Angst, jeden Tag auf die Straße zu gehen. Wir haben mittlerweile wöchentlich Anschläge, also an der Küste, aber auch hier in der Hauptstadt Nairobi. Letzte Woche war der letzte große Anschlag, also da wurde in Mombasa, in der größten Moschee, wurde der Imam erschossen. Das führte auch wieder zu Unruhe, zu einer Radikalisierung. Zudem sind die Leute verunsichert, was sie der Regierung überhaupt noch glauben sollen. Also bereits vor 3 Wochen haben die Briten alle ihre Landsleute, ihre Touristen an der Küste in einer großen logistischen Aktion evakuiert. Sie haben gewarnt, es könnte zu einem großen Anschlag kommen. Die kenianische Regierung hat sich über die Briten damals mokiert und jetzt gab es eben diesen generalstabsmäßigen Anschlag. Eine ähnliche Situation hatten wir bereits bei dem Anschlag auf das Westgate-Zentrum in Nairobi. Auch damals gab es Informationen, aber die wurden offenbar nicht verwertet.
Was ist denn das Ziel der Al-Shabaab? Eine Teilung des Landes?
Al-Shabaab will sich rächen, oder das sagen sie immer. 2011, also vor bald 3 Jahren, ist Kenia in Somalia einmarschiert, um den Kampf gegen Al-Shabaab aufzunehmen. Und Al-Shabaab hat gesagt, wir werden den Krieg zu euch zurückführen in euer Land. Und Westgate war die blutigste Rache damals. Und jetzt kommt es regelmäßig immer zu Anschlägen. Also es sind Racheakte von Al-Shabaab.
Anders gefragt, würde ein Abzug aus Somalia den Terror in Kenia beenden?
Ich zweifle, dazu ist es wahrscheinlich zu spät. Al-Shabaab hat weite Gebiete Kenias im Norden und an der Küste bereits infiltriert und ihre Leute dort installiert. Kenia wird bereits mit Nigeria verglichen. Also es gibt einen Teil des Landes, der ist strukturarm. Es gibt eine große Arbeitslosigkeit und dort, das ist ein Nährboden für Organisationen wie Boko Haram in Nigeria oder eben hier Al-Shabaab. Da kann man junge Leute eben mobilisieren und radikalisieren.
Das sagt unser Mann für Afrika, Patrick Wülser. Erschöpfung, Alkoholexzesse, Depressionen. Immer wieder hatte der Neuenburger SVP-Regierungsrat Yvon Perrin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Erst letzte Woche musste er erneut wegen eines Schwächeanfalls ins Spital eingeliefert werden, nachdem er nur für kurze Zeit in sein Amt zurückgekehrt war. Nun zieht Yvon Perrin die Konsequenzen und tritt zurück. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn.
Yvon Perrin hatte keine andere Wahl. Schließlich hat er schon nach seiner letzten Auszeit im April selbst gesagt, dass er bei einem erneuten Schwächeanfall zurücktreten müsse.
Non, alors effectivement, là j'ai joué tous mes jokers, je suis clairement dos au mur.
Er habe alle seine Joker verbraucht, stehe nun mit dem Rücken zur Wand, sagte er damals gegenüber dem Westschweizer Radio. Und so kommt die heutige Ankündigung des Neuenburger Regierungsratspräsidenten Alain Ribot nicht gerade überraschend und sec.
Yvan Perrin n'est plus conseiller d'État.
Yvan Perrin sei nicht mehr Staatsrat per sofort. Seit letzten Freitag befindet er sich wieder in Pflege. Dass es ihm wieder schlecht ging, hat sich schon an Auffahrt abgezeichnet. Da ließ er sich für Festlichkeiten in Genf entschuldigen. Seither war es in Neuenburg nur noch eine Frage der Zeit bis zu seinem Rücktritt. Die Entscheidung von Yvan Perrin sei eine Erleichterung für die Neuenburger Regierung, stellt SP-Mann Ribot fest. Perrin konnte nicht wieder seine alte Frische zurückgewinnen.
Yvan Perrin n'a jamais retrouvé toute sa fraîcheur depuis son retour aux affaires.
Wenn er im Amt geblieben wäre, hätte das die Zusammenarbeit der Regierung belastet, so Alain Ribot weiter. Perrin machte in seiner politischen Karriere einen großen Wandel durch. Der einzige Drogeninspektor war 10 Jahre lang Nationalrat und hat sich dort als Hardliner der SVP positioniert. Er zeigte damals gerne den harten Kerl und ließ für Demonstrationszwecke auch mal mit einem Elektro-Taser auf sie schießen und sich für die Medien fast schon in putinischer Manier mit bloßem Oberkörper ablichten. Seine 2 Burnouts 2010 und 12 änderten sein Bild in der Öffentlichkeit und als er letztes Jahr als Regierungsrat antrat, machte er keinen Hehl aus seiner labilen gesundheitlichen Verfassung.
Effectivement, les gens peuvent se dire, ben au moins on est à l'abri d'une mauvaise surprise.
So seien seine Wähler wenigstens geschützt vor einer bösen Überraschung, sagte er damals. Tatsächlich nahmen es die Wähler in Kauf, dass er möglicherweise nach einer bestimmten Zeit abtreten könnte. Yvan Perrins Gesundheitszustand war seither immer wieder das bestimmende Thema in den Neuenburger Medien. Doch seine offene Art zu kommunizieren, seine Schwächen eben einzugestehen, gaben ihm viel Sympathiepunkte. Sympathie genoss er auch unter seinen Amtskollegen, wie der Regierungsratspräsident aus dem politischen Gegenlager auch heute unterstreicht.
Mais il est tellement sympa que au fond ça s'est bien passé jusqu'à la dernière fois on l'a vu en séance ensemble, c'est-à-dire mercredi dernier.
Er sei ein so netter Typ gewesen, dass das Politisieren mit ihm eine Freude gewesen sei. Un type sympa scheidet nun aus der Regierung aus. Sein größter politischer Erfolg als Regierungsrat, dank ihm ist Neuenburg der einzige Kanton, der die Windenergie in der Verfassung verankert hat.
Sie hören die Mittagsinformationen, 13 vor 1 ist es. Das Päckli noch schnell auf die Post bringen, das ist einfacher gesagt als getan. Man muss nämlich regelrecht zirkeln, um das richtige Zeitfenster zu erwischen, währenddem die Post auch offen ist und man das Päckli auch aufgeben kann. Die Eidgenössische Postkommission Postcom, die den Postbetrieb überwacht, kritisiert denn auch in ihrem Jahresbericht die Öffnungszeiten der Poststellen. Sie seien den heutigen Lebensgewohnheiten nicht mehr angepasst. Die Post, die sieht das anders. Nicoletta Cimino.
Viele wünschen sich längere Öffnungszeiten. Das ist auch hier vor der Poststelle Bärenplatz, gleich neben dem Bundeshaus in Bern, nicht anders.
Das wäre natürlich Dienst am Kunden. Das ist das, was wir zeitweise vermissen.
Also wenn man normal arbeitet, zu Bürozeiten, ist es schwierig, zu Bürozeiten in die Post zu gehen.
Ja, zum Beispiel unser Geschäft geht um 6 Uhr zu und nachher würden wir gerne noch Einzahlungen machen. Und manchmal geht der Automat nicht und nachher weiss man nicht, woher mit dem Geld. Ja.
Ich glaube, für die, die arbeiten, muss ich auch für die denken, wäre es sicher nicht so schlecht. Ja.
Solche Wünsche hört auch die Postcom immer öfters, also die Behörde, die kontrolliert, ob die Post ihre Sache richtig macht. Darum wünscht sich die Postcom auch genau das, längere Öffnungszeiten am Abend. Der Präsident der Postcom, Hans Hollenstein.
Wir stellen fest, dass viele Poststellen noch traditionelle Öffnungszeiten haben, konkret über Mittag geschlossen und am Abend häufig um 18 Uhr geschlossen. Wenn ich aber an die berufstätige Bevölkerung denke, dann stimmen diese Öffnungszeiten nicht mehr ganz.
In den großen Städten sei das Problem nicht so akut, da habe es Poststellen, die auch länger offen sind. Anders sehe es aber auf dem Land aus.
Je mehr man in die ländlichen Gebiete vorstößt, desto traditioneller und unglücklicher sind die Öffnungszeiten.
Die Post widerspricht der Kritik der Postcom. Mediensprecher Bernhard Bürki verweist auf eine Umfrage im letzten Jahr. Dort seien 83% der Befragten zufrieden gewesen mit den Öffnungszeiten. Und?
Wir haben auch Tests gemacht. Wir haben Schalteröffnungszeiten verlängert, zum Teil in Poststellen. Und es hat sich gezeigt, dass die Kunden diese längeren Schalteröffnungszeiten nicht unbedingt annehmen. Also, dass wir in diesen Randstunden am Abend wenige Leute in den Poststellen hatten.
Zur Kritik von Hans Hollenstein, was die Poststellen auf dem Land angeht, sagt Bernhard Bürki.
Wir können nicht kleine Poststellen Poststellen auf dem Land 12 Stunden offen halten und 3 bis 4 Kunden kommen dann in diesen 12 Stunden vorbei. Das funktioniert natürlich auch nicht.
Die Post ist also zufrieden, wie es ist. Mediensprecher Bernhard Bürki signalisiert nichtsdestotrotz Gesprächsbereitschaft. Man werde die Öffnungszeiten mit der Postcom thematisieren.
Nicoletta Cimino. Weg mit den rund 60 verschiedenen Krankenkassen. Künftig soll die obligatorische Grundversicherung nur noch von einer einzigen Kasse angeboten werden, einer Einheitskasse. Das verlangt eine Volksinitiative von SP, Grünen und Patientenorganisationen. In 3 Monaten, Ende September, stimmen wir darüber ab. Parlament und Bundesrat sagen Nein zur Einheitskasse. Heute hat Gesundheitsminister Alain Berset den Abstimmungskampf lanciert. Was spricht für, was gegen diese Einheitskasse? Dominik Meyer mit dem Überblick.
Sie ist eine der Wortführerinnen für die Einheitskasse, Jacqueline Fehr, SP-Vizepräsidentin. Sie sagt, der Wettbewerb zwischen den rund 60 Krankenkassen heute sei nichts mehr als ein Pseudowettbewerb.
Der einzige Wettbewerb, der herrscht, ist der Wettbewerb um gute Risiken. Das heißt, dass man kranke Menschen die Kosten versucht loszuwerden, eine Versicherung in Konkurrenz versucht, möglichst viele Zahlende und möglichst wenig Beziehende zu haben.
Erfolgreich seien Kassen mit jungen, gesunden Kunden, denn sie könnten viel tiefere Prämien anbieten als Kassen mit älteren, teureren Versicherten. Das sei ungerecht und das müsse sich ändern.
Die Menschen merken allmählich, dass die öffentliche Krankenkasse die Antwort auf die Probleme von heute sind.
Sagt Fehr, und mit der öffentlichen Krankenkasse meint sie die Einheitskasse. Dort würden pro Kanton und Versicherungsmodell alle gleich viel bezahlen. Dem Bundesrat geht das zu weit. Es stimme zwar, vieles laufe falsch bei den Kassen, sagt Gesundheitsminister Alain Berset. Die Politik aber habe bereits reagiert und den Risikoausgleich verbessert. Kassen mit vielen gesunden Kunden müssten künftig mehr Ausgleichszahlungen machen an Kassen mit vielen kranken Kunden.
Das ist auch im Parlament so angenommen worden. Das heißt, es gibt unterschiedliche Wege, um das System zu verbessern. Der Bundesrat hat klar sich entschieden für punktuelle und gezielte Maßnahmen.
Das dauere viel zu lang und funktioniere viel zu schlecht, kontert Jacqueline Fehr, gerade jetzt, da ein weiterer Prämienschub drohe. Die Einheitskasse werde den Anstieg bei den Prämien dämpfen, denn erst die Einheitskasse werde sich um effiziente und damit günstigere Behandlungen kümmern für teure, chronisch kranke Menschen. Heute tue das keine Kasse, weil sie keine solchen Kunden wolle. Zudem hätte eine Einheitskasse keine Werbeausgaben und tiefere Verwaltungskosten, sagt Jacqueline Fehr.
Bei den Verwaltungs- und Marketingkosten gehen wir von Einsparungen von 300 bis 400 Millionen aus. Wenn man dann noch die Kosten für bessere Behandlung besonders teurer Patienten rechnet, dann kommt man auf bis zu 9 Prämienprozenten.
Von diesen Versprechungen hält der Bundesrat nichts. Im Gegenteil, der heutige Wettbewerb helfe eher, die Kosten tief zu behalten, sagt der Gesundheitsminister.
Mit Wettbewerb, es sollte einen besseren Anreiz geben für die Kassen, die Kosten zu kontrollieren.
Bei der Einheitskasse dagegen würden Ärzte und die Spitäler in den Leitungsgremien sitzen und die hätten kein Interesse an tiefen Tarifen. Anders als vorhin Jacqueline Fehr sieht der Bundesrat auch kein grosses Sparpotenzial bei Werbe- und Verwaltungskosten.
80 Millionen pro Jahr sind da betroffen, 0,3% der Kosten. Damit kann man nicht wirklich die Prämien senken.
Gesundheitsminister Alain Berset argumentiert heute bei seinem Auftritt in Bern mit angezogener Handbremse. Kein Wunder, er muss gegen seine eigene Partei, die SP, antreten. Die Front gegen die Einheitskasse aber, die ist breit. Alle bürgerlichen Parteien und die Kantone sagen Nein. Die SP ist in den letzten 11 Jahren 2-mal bereits gescheitert mit Volksinitiativen für eine Einheitskasse. Beide Male hatte sie zusätzlich aber auch einkommensabhängige Prämien gefordert. Diesmal nicht. Die Ausgangslage bei der Abstimmung am 28. September ist also eine neue.
Tor. Das entschied gestern Abend an der Fußball-WM erstmals nicht der Schiedsrichter, sondern der Computer. Im Spiel zwischen Frankreich und Honduras zählte das 2:0 für die Franzosen erst, nachdem die neue Torlinientechnologie zu Hilfe genommen wurde. Ein Entscheid für die Geschichtsbücher. Rito Held.
Um ganz genau 22.06 Uhr war es soweit.
Und also Benzema! Ist das kein Tor?
Doch, und der Pfiff, den man im Hintergrund hört, ist der Beweis dafür, dass der Fußball in der Moderne angekommen ist. Denn nicht der Schiedsrichter sah, dass der Ball des Franzosen Karim Benzema hinter der Torlinie war, nicht der Linienrichter und auch nicht einer jener höchst umstrittenen Torrichter der UEFA, sondern der Computer. Der brasilianische Schiedsrichter Sandro Ricci gab den Entscheid, den die Technik gefällt hatte, nur noch bekannt, erklärte der höchste Schweizer Schiedsrichter Carlo Bertolini auf SRF 2.
Schlussendlich der Schiri bekommt einfach seinen Auftrag, das Tor zu geben auf seine Uhr. Und deswegen, Technologie hat entschieden, es gibt eine Genauigkeit von plus minus 5 mm.
Dass dieser Entscheid dennoch zu reden gab, versteht sich von selbst. Erstens ist es der erste Torentscheid eines Computers bei einem wichtigen Fußballspiel überhaupt. Und zweitens konnten selbst die vielen TV-Kameras den Entscheid von Goal Control nicht wirklich bestätigen. Dennoch gibt es kaum Zweifel. Vor beiden Toren stehen jeweils 7 Kameras, die den Ball permanent verfolgen und laufend dessen ganz genaue Position errechnen. Diese Kameras liefern 500 Bilder pro Sekunde. Zum Vergleich, das menschliche Auge erkennt gerade mal deren 60. Wird die Torlinie nun überschritten, erhält das Schiedsrichtergespann ein Signal, was gestern zu diesem Pfiff hier führte. Der Fußball ist damit also in der Moderne angekommen. Allerdings doch noch nicht ganz in der Gegenwart. Denn gerade die WM in Brasilien zeigt, dass jetzt Offside oder nicht zum grossen Thema wird. Eine Entscheidung, die Computer heute wohl auch schon treffen könnten. Allerdings bräuchte es dafür noch viel mehr Technik vor Ort und, was noch viel weniger vorhanden ist, die Bereitschaft, diese dann auch einzusetzen und ihr zu vertrauen.
Syren Rendezvous und vor eins noch das da. Stühle, Kinderbesteck, ein Hotel oder die Medaille fürs Leichtathletik-Meeting in Zürich. Der Schweizer Designer Alfredo Häberli hat alles schon gestaltet. In der Schweiz, aber auch international, ist er ein gefragter Mann. Nun ehrt das Bundesamt für Kultur Alfredo Häberli für sein Schaffen mit dem Grand Prix Design. Karin Salm hat Häberli, der vor 50 Jahren in Buenos Aires zur Welt kam, in seinem Atelier getroffen.
Alfredo Häberli, weiß gekleidet und mit akkurat gestutztem Bart, schaut fürs Leben gern. Darum sagt er Sätze wie diesen.
Beobachten ist die schönste Form des Denkens.
Beobachten ist Denken, sammeln ist Nachdenken. Darum sammelt Alfredo Häberlinge Dinge, die ihm aus irgendeinem Grund auffallen. Teesiebe, Gießkannen, Pinsel, Trichter, Papierkörbe, Aschenbecher, Klammern. In seinem hellen Atelier im Zürcher Seefeldquartier ist in den letzten 20 Jahren so ein wundersames Sammelsurium zusammengekommen.
Ich brauche irgendwie diese Objekte, um herauszufinden, warum mich ein Objekt berührt. Das hat mit dem Kopf nichts zu tun, das sind Emotionen auch, die ein Objekt auslöst.
Dieses Sammelsurium ist Alfredo Häberlis Inspirationsquelle. Als er für eine dänische Firma eine Wasserkaraffe entwerfen sollte, meldeten sich aus seiner Sammlung ein Trichter und ein Holzhammer. Entstanden ist eine Metallkaraffe, die aussieht wie eine Flasche mit einem feinen Ausguss. Der Flaschenhals liegt in der Hand wie der Stiel des Hammers. Der Ausguss befindet sich wie ein kleiner Wasserspeier am Flaschenhals und sieht aus wie der spitzige Teil des Trichters. Betreibt Häberli Ideenklau?
Klauen kann ich nicht sagen, ist im positiven Sinn vom Klauen. Also ich nehme gute Dinge, die jemand anders ausgedacht hat und entwickle sie weiter. Das ist wie, wenn Sie kochen, einen Teil von einem Rezept nehmen Sie mit von der Großmutter und verändern es mit anderen Zutaten und dann entsteht aber ein neues Gericht und das denke ich, das mache ich genauso.
Alfredo Häberli ist nicht Künstler, der schöne, aber unbrauchbare Dinge für eine Galerie entwirft. Er ist Industriedesigner. Das heißt, er entwirft Gegenstände für den Alltag. Sessel, Gläser, Lampen, Bestecke, die funktionieren müssen und gleichzeitig schön sind. Alfredo Häberli sagt, dass ein Gegenstand eine Seele haben muss. Wenn seine Wasserkaraffe in einem Designmuseum landet, sei das wie ein Oscar. Aber in erster Linie wolle er, dass möglichst viele Leute auf seinen Stühlen sitzen.
Es war immer wie mein Ziel, dass möglichst viele Leute aus meinen Gläser trinken, zum Beispiel. Mich fasziniert das einfach enorm, dass ich einen winzig kleinen Beitrag für den Alltag leisten kann, in Form von Schönheit, in Form von einem Objekt, der mir vielleicht ein Lächeln auslöst oder einfach der Alltag bereichert.
Wenn Alfredo Häberli, der weltweit gefragte Designer, morgen vom Bundesamt für Kultur den Grand Prix Design entgegennimmt, weiß er schon jetzt, wie er das Preisgeld einsetzt. Er will ein Kinderbuch machen, eine Geschichte erfinden und sie illustrieren.
Für mich sind Kinder eigentlich die intelligentesten Lebewesen, die ich kenne. Und ich mache extrem gerne Sachen für Kinder, weil sie so eben direkt sind.
Und dieser Grand Prix Design ist mit 40.000 Franken dotiert. 13 Uhr, gleich im 1. und 4. Die Extremisten von ISIS wollen in Irak und in Syrien einen islamischen Gottesstaat aufbauen. Und dafür ist ihnen jedes Mittel recht, und zwar wirklich jedes. Tagesgespräch zum ISIS-Vormarsch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Patrick Seiler.
Russland liefert der Ukraine Gas nur noch gegen Vorauszahlung. Das teilte der russische Gaskonzern Gazprom mit. Wegen unterzahlter Rechnungen sind die Lieferungen in die Ukraine zurzeit ganz unterbrochen. Das russische Gas, das durch die Ukraine nach Europa fließt, wird laut Gazprom weitergeliefert. Bei einem Angriff auf eine kenianische Küstenstadt sind etwa 50 Menschen getötet worden. Die Behörden vermuten die somalische Islamistenmiliz Al-Shabaab hinter der Attacke. Der Neuenburger SVP-Politiker Yvan Perrin tritt per sofort aus der Kantonsregierung zurück. Das gab der Präsident des Neuenburger Staatsrates bekannt. Yvan Perrin musste sich vergangene Woche erneut wegen Erschöpfung in eine Klinik begeben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.